Ja, also erstmal ganz vielen Dank für die Einladung und ganz vielen Dank an euch alle für euer ziemlich zahlreiches Erscheinen. Ich bin Gesa und bevor Robin euch und Ihnen gleich jede Menge zu Polyamory erzählt, wird es in meinem Beitrag erstmal darum gehen, ein wenig was über die Mechanismen zu sagen, die dafür sorgen, dass momentan für die ganz überwiegende Mehrzahl der Menschen in unserer Gesellschaft eine monogame Zweierbeziehung die einzig akzeptable oder zumindest einzig praktikable Beziehungsform ist. Das Set von Diskursen, Machtformen, Verhältnissen zu anderen und zu uns selbst, das die Norm monogam zu leben konstituiert, werde ich im Folgenden als Mononormativität bezeichnen. Die Funktionsweise und die Wirkmächtigkeit dieser Mononormativität möchte ich anhand von einigen Zitaten aus Partnerschaftsratgebern und Interviews illustrieren, die ich für meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit analysiert habe und die ich dann auch jeweils hier für euch mit dem Beamer zum Mitlesen zeigen werde, wie Robin in seinem Vortrag übrigens später auch. Die Namen der Interviewpartnerinnen sind selbstverständlich alle geändert. Okay. Mononormativität umfasst mindestens drei Ebenen, die aber gerade heute gar nicht mehr unbedingt alle zusammenfallen müssen. Darauf gehe ich später noch ausführlicher ein. Während sie als religiöse Norm vorschreibt, also als christlich-religiöse Norm zumindest vorschreibt, sich lebenslang an nur eine einzige Person zu binden, verbietet sie es als rechtliche Norm zumindest, mit mehr als einer Person zur Zeit verheiratet zu sein. Als Sexualitätsnorm schreibt sie vor, nur mit einer Person intime Körperlichkeit zu teilen und als Gefühlsnorm verlangt sie, nur eine Person zur Zeit leidenschaftlich bzw. partnerschaftlich zu lieben. Historisch betrachtet ist diese Verbindung dieser drei Komponenten, also von Ehe, Sexualität und Liebe, erst dem Dispositiv der romantischen Liebe zuzuschreiben und der Durchsetzung der bürgerlich-patriarchalen Kernfamilie als klassenübergreifendes Normalmodell so ab Ende des 18. Jahrhunderts. Die bürgerliche Kleinfamilie ist idealtypisch charakterisiert durch einen erwerbstätigen Mann und eine Frau, die für die Reproduktionsarbeit zuständig ist. Und die beiden leben in lebenslanger, monogamer Ehe und zumindest eine Weile lang mit ihren leiblichen gemeinsamen Kindern in einem Haushalt. Dem Ideal der romantischen Liebe entsprechend soll diese Ehe dabei nicht mehr wie in früheren Zeiten eine reine die Fortpflanzung und wirtschaftliche Existenz sichernde Gemeinschaft stiften, sondern soll auch auf einem ganz tiefen affektiv-emotionalen Band der Eheleute beruhen. Und dieser Diskurs der romantischen Liebe war und ist auch immer noch so prägend für Mononormativität, auch noch in ihrer heutigen Erscheinungsform, dass sich ein etwas genauerer Blick auf ihre Prinzipien lohnt. Das Ideal der romantischen Liebe, wie es vor gut 200 Jahren entworfen wurde, ist in jeder Hinsicht durch einen strikt binären Code gekennzeichnet. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass zwei, und zwar nur zwei, genau zwei Menschen quasi schicksalshaft und gegebenenfalls auch über Standes- und Klassengrenzen hinweg füreinander bestimmt sind bzw. voneinander auserwählt werden. Diese Liebenden genießen dann füreinander unbedingte Höchstrelevanz. Das heißt, dass keiner anderen sozialen Beziehung die emotionale Qualität zukommen darf, die der Paarbeziehung vorbehalten ist. Diese Prinzipien der Auserwähltheit und der Höchstrelevanz beruhen wiederum auf einer Vorstellung von Komplementarität, in der sich zwei Menschen nicht nur gegenseitig ergänzen, sondern sich einander erst vervollständigen, als Individuen erst vervollständigen. Dementsprechend bedeutet dann eine Aufkündigung der Exklusivität nicht nur das Ende der Beziehung und den Verlust des Partners oder der Partnerin, sondern stellt auch eine ganz grundlegende Infragestellung und Beschädigung der eigenen Existenz dar, womit als konstitutive Kehrseite der Romantik Besitzdenken, Verlustangst und Eifersucht produziert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der binäre Code der romantischen Liebe Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität zugleich voraussetzt und auch mitproduziert. Romantische Liebe ist zumindest ursprünglich qua Definition heterosexuelle Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und dabei befördert und legitimiert sie eine Polarisierung und Hierarchisierung der Geschlechter, insbesondere in Form der Trennung der Sphären Öffentlichkeit und Privatheit und der daran gekoppelten Form geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Das heißt, Reproduktionsarbeit, also Kinderaufzucht und Hausarbeit, werden im Wesen der Frau als selbstverständlich unbezahlte Arbeit aus Liebe verankert. In den vergangenen 40 Jahren hat ja die Institution der modernen bürgerlichen Kernfamilie zunehmend ihren Status als verbindliches Familien- und Beziehungsmodell eingebüßt und die Ehe hat ihr Legitimationsmonopol für das Praktizieren von Sexualität und Liebesbeziehung verloren. Zugleich sind eine wachsende Pluralisierung und Individualisierung von Lebens- und Beziehungsentwürfen zu beobachten. Im Vergleich zu den 1960er und 70er Jahren, in denen auch Mononormativität durchaus von der breiten Öffentlichkeit hinterfragt und unterlaufen wurde, erfährt allerdings, zumindest gesamtgesellschaftlich betrachtet, das Ideal romantischer Zweierbeziehung seit so ungefähr 2 Jahrzehnten ein recht eindrucksvolles Comeback. Das heißt, auch wenn die Menschen sich heute immer seltener lebenslang an eine einzige Person binden, sondern in ihrem Leben mehrere aufeinanderfolgende Zweierbeziehungen eingehen, was auch als serielle Monogamie bezeichnet wird, so wird von den jeweiligen Beziehungspartnern und Partnerinnen in der Regel sexuelle und emotionale Exklusivität erwartet und eingefordert. Eine noch relativ aktuelle Hamburg-Leipziger Drei-Generationen-Vergleichsstudie besagt zum Beispiel, dass insgesamt über 90% der interviewten hetero- und homosexuellen Frauen und Männer monogame Wertvorstellungen und monogames Verhalten als unabdingbar für eine Beziehung ansehen. Und auch wenn die lebenslange Hetero-Ehe immer weiter an Bedeutung verliert, so wurde andererseits oder gleichzeitig mit dem Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft ein Konstrukt geschaffen, das auch Lesben und Schwule verstärkt einer rechtlichen Mononormierung unterwirft bzw. sie zur Selbstnormierung einlädt. Eine relativ vulgärsoziologische Erklärung für die ungebrochene bzw. auch wieder aufblühende Anziehungskraft der Monogamie liefert die Ratgeberautorin Patricia Wiede in ihrem Buch Marmor, Stein und Eisen bricht über die Kunst, sich in der Partnerschaft die Treue zu halten. Das ist nur einer der unzähligen Partnerschafts- und Treueratgeber, die derzeit auf dem Markt sind. Die Gute schreibt, auch hier zum Mitlesen, heute, da die Globalisierung die Welt immer unübersichtlicher macht, die Wirtschaft von Krisen gebeutelt ist, Terror sich ausbreitet und Seuchen wie AIDS und SARS unsere Gesundheit bedrohen, da brauchen die Menschen wieder Sicherheit und Geborgenheit, die der Mikrokosmos Liebe bietet. Treu sein war noch nie so wichtig, so schön und so vielversprechend wie heute. Ja, also Liebe und Treu sein werden hier ja wie selbstverständlich mit einer monogamen Zweierbeziehung assoziiert. Und dass Menschen Sicherheit, Verbindlichkeit oder sich aufgehoben fühlen unbedingt in der vermeintlich übersichtlichen Abgeschlossenheit einer Zweierbeziehung suchen und finden können, beziehungsweise suchen und finden sollen, nicht aber vielleicht zum Beispiel in einem Netzwerk von Freundschaften oder mehrfachen Liebesbeziehungen, wird nicht nur hier als unhinterfragte bzw. unhinterfragbare Selbstverständlichkeit präsentiert, sondern zieht sich gewissermaßen tatsächlich wie so ein roter Faden durch die Diskurse der Mononormativität. Verbunden mit dieser diskursiven Verkopplung von Zweisamkeit und Sicherheit, so prekär die sich dann auch in der Praxis erweisen mag, gibt das Zitat noch einen weiteren Hinweis auf die Funktionsweise von Mononormativität, nämlich dass die eben nicht nur mit Verboten und Untersagung operiert, also nicht nur Unterwerfung und Zwang bedeutet, sondern auch ein Glücksversprechen transportiert. Dabei wird aber das Glück wahrer Liebe und trauter Zweisamkeit heute nicht mehr wie ursprünglich dem Ideal der romantischen Liebe entsprechend als was präsentiert, das den Liebenden quasi so in den Schoß fällt, wie vom Schicksal gegeben, sondern fordert vielmehr heute eine permanente Arbeit. Also das heißt, Mononormativität fordert eine permanente Arbeit nicht nur an der Zweierbeziehung, sondern auch an sich selbst und am eigenen Begehren. Paradoxer oder manchmal auch ganz lustigerweise zeigen ja gerade diese unglaublich vielen Partnerschaftsratgeber, die Monogamie eben als das Nonplusultra und die einzig praktikable Beziehungsform darstellen, mit ihren unzähligen Tipps und Übungen, Checklisten und Notfallmaßnahmen für das Aufrechterhalten und Wiederherstellen einer monogamen Beziehung, dass Mononormativität eben einerseits eine sehr produktive Diskursmaschine ist, andererseits aber eben gerade kein Selbstgänger, sondern in der Tat eine ziemlich instabile und störanfällige Angelegenheit, die eben immer wieder mühsam performativ hergestellt werden muss. Und in der Tat scheint sich dieser normative Anspruch auf Monogamie keineswegs immer reibungslos mit den tatsächlich gelebten Praktiken zu decken. Je nach Studie und dann wieder auch nach Alter und Geschlecht der Befragten geben so zwischen 20 und gut 60% der Befragten an, schon sogenannten sexuellen Außenbeziehungen oder Kontakten nachgegangen zu sein. Das heißt, es gibt also offensichtlich eine gar nicht mal so kleine Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen und auch individuellen Monogamie-Idealen einerseits und den tatsächlich gelebten nicht-monogamen Praktiken andererseits. Dazu muss allerdings auch gesagt werden, dass das Zustandekommen der kursierenden statistischen Daten zu dem Thema selbst häufig einigermaßen fragwürdig ist, da die Forschung, auf denen diese Daten beruhen, selbst in ihrer Anlage oftmals schon durch und durch mononormativ sind. Gefragt wird in den entsprechenden Umfragen zum Beispiel, sind Sie schon einmal fremdgegangen oder haben Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin schon einmal betrogen? Das heißt, damit werden von vornherein eben genau solche Formen von offen ausgehandelten und einvernehmlichen nicht monogamen Beziehungen und Kontakten ausgeklammert, auf die Robin ja gleich noch ausführlich eingehen wird und die eben gerade nicht heimlich hinter dem Rücken der PartnerInnen stattfinden. Ganz generell kann man sagen, dass sich die Wirkmächtigkeit von Mononormativität gerade darin zeigt, dass die Existenz konsensueller Mehrfachbeziehungen, also von polyamorösen bzw. polysexuellen Beziehungskonzepten, in gesellschaftlichen und auch in wissenschaftlichen Mainstream-Diskursen weitgehend ausgeblendet oder fälschlich mit Treuebrüchen, Betrügen oder betrogen werden in einen Topf geworfen wird. So schreibt zum Beispiel der renommierte Paartherapeut Hans Jeluschek in seinem Mega-Bestseller »Warum hast du mir das angetan? Untreue als Chance«. Das Auftauchen eines Dritten stellt für eine Zweierbeziehung ganz allgemein eine Krise dar. Dabei spielt es für mich eine untergeordnete Rolle, ob die Außenbeziehung geheim bleibt oder offen wird, ob sie gegen den Willen oder mit Einverständnis des anderen Partners unterhalten wird. Das heißt, hier wird also die möglicherweise ganz grundlegende Differenz zwischen einerseits heimlicher oder kompromisslos einseitiger und andererseits einvernehmlicher, ausgehandelter Nichtmonogamie schlicht ignoriert und negiert, um dann in der Konsequenz auch konsensuell offenen oder polyamorösen Beziehungen ihre Legitimität und Praktikabilität abzusprechen. Und so unzulässig solche Pauschalisierungen aus einer mononormativitätskritischen Perspektive auch sind, tatsächlich können oder müssen in einer mononormativ strukturierten Gesellschaft die Übergänge oder die Grenzen zwischen verdeckter und offengelegter Nichtmonogamie manchmal fließend sein. Das möchte ich anhand von zwei Zitaten meiner Interviewpartnerin Christiane verdeutlichen. Christiane war zum Interviewzeitpunkt seit 20 Jahren verheiratet und hatte seit etwa 15 Jahren wechselnde, mal mehr und mal weniger feste außereheliche Affären und Zweitbeziehungen, von denen sie viele über das Internet kennengelernt hat. Ich fragte sie unter anderem, die Leute, die du kennengelernt hast übers Internet, hast du denen erzählt? Also wussten die jeweils, dass du in einer Beziehung bist? Darauf antwortete Christiane, ja klar, ja, also das fände ich erstens sehr unehrlich, wenn man das verschweigt. Und zum anderen ist es ja offensichtlich, ich meine, wenn ich am Wochenende nie kann. Also so viele Ausreden kann man sich ja gar nicht einfallen lassen. Nee, das war schon, das habe ich immer so kommuniziert offen. gegenüber ihren außerehelichen Kontakten hat Christiane also aus ethischen und auch aus organisatorischen Gründen bisher immer transparent gemacht, dass sie verheiratet ist und nicht monogam lebt. Dagegen hat sie ihre Affären und Zweitbeziehungen ihrem Ehemann gegenüber bisher nicht offengelegt. Da fragte ich sie, gab es mal eine Situation, wo du überlegt hattest, deinem Mann das zu erzählen, vielleicht einfach, dass du auch andere Leute kennenlernst manchmal? Christiane sagte, nee, nicht ernsthaft, nee. Ich glaube, irgendwann werde ich mit ihm thematisieren müssen, dass es ein Problem gibt. Aber ich glaube, ihm das alles zu erzählen, was da war, ich glaube, das würde ihn sehr verletzen. Und deswegen würde ich es ihm nicht erzählen. Also ja, da gehen die Meinungen auseinander, aber die meisten Leute sagen, lieber nicht erzählen, weil man erleichtert nur sein eigenes Gewissen dadurch und ist nur so eine Last los. Und der andere hat dann die Arschkarte sozusagen und muss damit leben und muss damit fertig werden. Während Christiane also ihren Zweitbeziehungen gegenüber unter anderem aus ethischen Gründen ihre nicht monogame Praxis offenlegt, tut sie das ihrem Ehemann gegenüber unter anderem auch aus ethischen Gründen gerade nicht, also aus Rücksichtnahme auf seine Gefühle. In Christianes Bezugnahme auf das, was die meisten Leute sagen, zeigt sich zugleich die Wirkmächtigkeit gesellschaftlicher mononormativer Anrufung, die eine Offenlegung von Nichtmonogamie oder sogar Nichtmonogamie als solche als zwangsläufig verletzend und egoistisch werten. Ein anderes Beispiel für die schwierige Gratwanderung zwischen Offenheit und Heimlichkeit möchte ich an einer Passage aus dem Interview mit Michael verdeutlichen. Michael erzählte unter anderem davon, dass gerade seine vermeintlich rücksichtsvolle Strategie seiner Freundin gegenüber, seine anderweitigen Affären nicht offen zu legen, zu einem quälenden Zustand sowohl für ihn als auch für seine Freundin führte, bis zu dem Punkt, als sie ihn damit konfrontierte. Michael sagte mir im Interview, sie, also Michaels Freundin, hat dann auch angefangen, ja, und diese ganzen Lügen, ich habe so viele Dinge von dir gehört und du sagst immer wieder, das stimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, die einzige Lösung ist, ich muss dir alles erzählen und dann kannst du mir von mir aus ins Gesicht schlagen oder keine Ahnung was, mir ein Messer an den Bauch stecken oder, aber dann weißt du es wenigstens, dann kannst du mich wenigstens richtig hassen und nicht immer nur so halb. Ja, und ich habe mir dann noch fast alles erzählt. Also ich war nicht hundertprozentig ehrlich, muss ich dazu sagen, weil teilweise habe ich dann wirklich Dinge, die sie dann zu sehr verletzen könnten, die sie dann nicht wissen muss, habe ich dann einfach weggelassen. Zum Beispiel, dass es halt mit einigen Frauen über mehrere Wochen ging zum Beispiel. Ich habe halt gesagt, ja, mit der hatte ich mal was oder auch mit der, das war wahr und auch mit der. Und aber wie gesagt, ich hatte noch mal was mit einer anderen und da hatte ich auch Gefühle für die. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, ich hatte Gefühle für die, aber mit der hatte ich dafür nichts Sexuelles. Das hat also nicht ganz gestimmt dann, solche Dinge habe ich dann weggelassen. Aber im Prinzip war ich ehrlich. Das Wichtigste habe ich ihr schon gesagt. Und da dann war sie erstmal 2 Tage total auf Distanz. Aber das hat sie stark gemacht innerlich. Sie hat gesagt, jetzt hasse ich dich. Und jetzt weiß ich, wer ich bin und du bist ein Arschloch. Michael hatte sich also für eine teilweise Offenlegung seiner nicht-monogamen Praxis entschieden. Während er seine emotionale Nicht-Monogamie deutlich gemacht hat, hat er die Dauer seiner Kontakte und insbesondere auch seine sexuelle Nicht-Monogamie weiterhin nicht transparent gemacht. In der Annahme, dass das seine Freundin weniger verletzen würde und er dann nicht ganz so sehr als das Arschloch dastehen würde, für das sie, also dass er aus Sicht seiner Freundin zumindest war in dem Moment. Weitaus häufiger findet sich aber meiner Erfahrung nach die umgekehrte Annahme, nämlich dass ein im günstigsten Fall einmaliger körperlicher Ausrutscher gerade noch akzeptabel bzw. nicht ganz so schlimm ist, sofern keine echten Gefühle, keine emotionale Bindung bzw. keine Liebe mit im Spiel sind. Da lässt dann wiederum das Konzept der romantischen Liebe schön grüßen, demzufolge Sex ohne ernsthafte, langfristige Absichten und tiefe Gefühle als oberflächlich und weniger bedeutsam gilt. Für andere stellt schon ein flüchtiger Kuss oder auch nur Flirten außerhalb der Zweierbeziehung eine solche Grenzüberschreitung dar, dass sie die Beziehung aufs Ärgste in Frage gestellt sehen. Das heißt, Monogamie ist zwar auf den ersten Blick eine sehr kompakte und klare Norm, nämlich wir zwei und sonst keiner, beziehungsweise keine. Sie ist aber auf den zweiten Blick alles andere als kohärent und gleichförmig. Die Grenzen dessen, wo Monogamie anfängt oder aufhört und nicht Monogamie anfängt oder aufhört, sind von Beziehung zu Beziehung, von Person zu Person und manchmal auch von Situation zu Situation durchaus unterschiedlich. Ein Grund aber für die Gefühle der Bedrohung und des Verlusts, die landläufig mit Nicht-Monogamie assoziiert werden und aus denen sich auch die vielfach empfundene Unumgänglichkeit oder sogar Natürlichkeit der Eifersucht speisen, liegt in einer Denkfigur, die ich als Ökonomie des Mangels bezeichne, worauf ich jetzt noch mal kurz ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Mononormativität unterstellt, dass Nicht-Monogamie immer im Zusammenhang mit einem grundlegenden Mangel oder Defizit steht, und zwar in drei Varianten. In der ersten Variante wird behauptet, dass Nicht-Monogamie immer durch einen vorgängigen, also bereits existierenden Mangel, sei es an Liebe, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Sex, Gesprächen, gemeinsamen Interessen und Aktivitäten und so weiter, innerhalb einer bestehenden Zweierbeziehung hervorgerufen wird und dass Nicht-Monogamie dann quasi so eine Art fehlgeleiteten Versuch darstellt, diesen Mangel zu kompensieren. Diese Logik lässt sich wiederum ganz hübsch an einem Zitat des Paartherapeuten Hans Jeluschek illustrieren. Denn er sagt, um das Entstehen und die Dynamik einer Dreiecksbeziehung zu verstehen, hat sich folgende Fragestellung als nützlich erwiesen. Welches derzeitige Ungleichgewicht zwischen den Partnern soll durch die Außenbeziehung ausgeglichen werden? Dabei setze ich voraus, dass der Außenbeziehung eine Mangelsituation in der Zweierbeziehung vorausgeht. Der Mangel in der Zweierbeziehung wird hier also als Auslöser von Nicht-Monogamie gesehen. Entsprechend soll dann daran gearbeitet werden, den bestehenden Mangel innerhalb der Zweierbeziehung zu beseitigen, um diese wieder glücklich und vor allem monogam weiterzuführen. Die Möglichkeit, dass vielfältigen Beziehungen und Kontakten jeweils möglicherweise ganz eigene Qualitäten zukommen könnten, die weder ein vermeintliches Defizit beheben, noch die sich überhaupt gegeneinander aufrechnen lassen, ist in dieser mononormativen Logik nicht gegeben und wahrscheinlich auch überhaupt nicht vorstellbar. In der zweiten Variante wird unterstellt, dass eine nicht-monogame Praxis selbst immer einen Mangel produziert, indem einer der Beziehung essentielle Ressourcen entzogen werden, die dann der anderen Beziehung zugutekommen. Auch diese Logik lässt sich ganz hübsch an einem Zitat illustrieren und dieses stammt von einer Beraterin bei Pro Familia. Treue besteht aus Nähe, innerlicher wie äußerlicher, aus Intimität, sich anvertrauen. Wenn der eine anfängt, all dies auch noch mit jemand anderem zu teilen, zieht er Energie ab, die in die Hauptbeziehung gehört. Das heißt, hier wird der Mangel nicht als Auslöser, sondern als ein zwangsläufiger Effekt von Nicht-Monogamie gesehen. Und ich will nicht bestreiten, dass es tatsächlich durchaus eine Herausforderung sein kann, mehrere Beziehungen miteinander zu koordinieren, allein schon was den zeitlichen Aspekt angeht. Dass aber auch Vertrauen, Zuneigung oder das Teilen von Körperlichkeit als so endliche, knappe Güter gedacht werden, dass immer nur für genau eine Person genug davon da sein kann und nicht vielleicht als etwas, das mit der Anzahl der beteiligten Personen wachsen oder sich vervielfältigen kann, zeigt, wie ich denke, wie wirkmächtig der Diskurs der romantischen Liebe mit seinen mononormativen Prinzipien des Besitzdenkens, der Komplementarität und der höchsten Relevanz auch heute noch ist, beziehungsweise heute wieder ist. In der dritten Variante wird der Mangel nicht in erster Linie zwischenmenschlich, also in der Beziehungsqualität verortet, sondern direkt in der Persönlichkeit, der Subjektivität oder dem Charakter nicht monogam lebender Personen. Einer mononormativen Logik folgend wird ihnen unterstellt, dass sie sich nicht entscheiden können, sich nicht binden können, keine echten Gefühle haben, keine Verantwortung übernehmen, dass sie unreif sind und so weiter. Paartherapeut Jeluschek attestiert sowohl Menschen, die selbst monogam leben, wie auch ihren Beziehungspartnerinnen und Partnern, sofern diese Nicht-Monogamie akzeptieren oder tolerieren oder gar befürworten, pauschal, Zitat, ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Geschlechtsidentität. Und ist ja, glaube ich, bekannt, dass gerade, also auch heute, gerade Frauen, nicht monogam lebenden Frauen weiterhin, häufig ein moralisches Defizit unterstellt wird. Sie werden gern als Promiss bezeichnet oder mit abfälligen Titulierungen wie Schlampe und Flittchen belegt. Und wie schwerwiegend und wirkmächtig solche mononormativen Unterstellungen eines persönlichen Defizits sein können und dass es trotzdem aber gelingen kann, diese in Frage zu stellen oder sogar umzukehren, möchte ich abschließend an einem Zitat von Nico zeigen. Nico lebte zum Interviewzeitpunkt offen polyamorös, berichtete aber im Interview, dass ihr nicht monogames Begehren früher angesichts der an sie herangetragenen Monogamienorm zunächst zu ziemlich starken Selbstzweifeln führte. Und ich mich eigentlich immer eher gewundert habe, ob ich nicht richtig lieben kann oder sowas. Weil wenn man jemand richtig liebt, dann will man ja nur die eine Person und gar nichts anderes. Und ich das gar nicht kannte als Grundgefühl oder sowas und deswegen dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, mit mir ist schon alles okay. Und das umrum stimmt halt nicht oder so. Also die Annahme, dass es so sein muss, ist halt falsch. Statt sich selbst und ihr nicht monogames Begehren stellt Nico also heute offensiv die gesellschaftliche Norm in Frage. Und auf was für eine vielfältige Weise so eine Infragestellung und auch praktische Abkehr von der Monogamie-Norm stattfinden kann, darauf wird jetzt Robin in seinem Beitrag ausführlich eingehen.
Okay. Ja, ein bisschen Sauerstoff schadet nicht.
Wenn das überhaupt geht, dann ist nämlich auch alles abgeschlossen.
Also die Tür ging vorhin ja noch auf. Man muss die aber ja ganz nach unten und jetzt drücken.
Ja, abgeschlossen.
Gut, super. Okay, ja, dann erstmal schon mal vielen Dank für den Teil von Gesa. Da schließt meins dann gleich an. Die Ausführungen von mir beruhen vor allem auf der Auswertung qualitativer Interviews mit Menschen, die offen und einvernehmlich nicht monogame Beziehungspraxen leben. Die Interviews wurden im Rahmen eines Forschungsseminars mit Marianne Pieper hier an der Universität und auch Gesa Meyer war dabei, durchgeführt. Und ein Teil der Interviews und ein anderer Teil der Interviews im Rahmen meiner Doktorarbeit zu queeren SM-Praktiken. Die sollen dazu dienen, ein realistischeres Bild alternativer Beziehungsformen zu zeichnen, als das häufig in so Medien wie Ratgebern oder anderen mononormativen Publikationen der Fall ist. Wie Gesa so eben ausgeführt hat, stellt in unserer Kultur das monogame Paar bzw. die monogame Ehe eine wirkmächtige Norm dar, die auch mit Gefühlskodierung einhergeht. Für viele Menschen ist die Vorstellung, dass die Partnerin oder der Partner in Anführungsstrichen fremdgeht, eine der größten menschlichen Tragödien. Andererseits kennen die meisten Menschen die Situation, in einer Beziehung zu sein und dennoch andere attraktiv zu finden. Der häufigste Umgang damit ist, sich diese Anziehung entweder zu verbieten oder dem heimlich nachzugehen im sogenannten Seitensprung. Eine Minderheit jedoch lebt das Bedürfnis nach sexueller und oder emotionaler Nicht-Exklusivität offen und einvernehmlich ausgehandelt aus. Aufgrund mangelnder Alternative in einer mononormativen Kultur haben viele von diesen Menschen zunächst auch versucht, monogame Beziehungen zu führen. In der Regel wurde dies dann sozusagen als Scheitern erlebt, als Kollision mit der Mononorm. Die Erfahrung, dass ein Verlieben nicht mit dem Entlieben eines bereits vorhandenen Beziehungspartners einhergehen muss, wird für manche Menschen aber auch eine positive Erfahrung, die der Auslöser für einen einvernehmlichen, nicht monogamen Lebensstil sein kann. Positiv ausgedrückt sind dann Motive für eine nicht monogame Beziehungspraxis die Anerkennung der Vielfalt sexueller und sonstiger menschlicher Bedürfnisse, sowie die Erkenntnis, dass eine einzige Partnerin nicht immer diese ganze Bandbreite der Interessen abdecken kann. Unsere Interviewpartnerinnen schätzen an Polyamory nicht nur die Abwechslung, sondern eine gesteigerte Autonomie, die Freude am Teilen von Partnerinnen und das Mitfreuen über Erlebnisse ihrer Partnerinnen mit anderen. Dieses emotionale Gegenstück zur Eifersucht nannte die Charista-Kommune aus Kalifornien Compersion. Der Einstieg in eine verhandelte Nichtmonogamie erfolgt sowohl zufällig oder umständehalber, als auch als Vorsatz und geplant. Viele nähern sich auch schrittweise einer anderen Beziehungspraxis an, wie die Transfrau Anna aus meinem Doktor-Interview-Sample erklärt. Auch wieder zum Mitlesen das Interview-Zitat. Also ich habe jetzt 4 Jahre lang mit meiner Freundin, meiner Ex-Freundin zusammengelebt und hatte das von Anfang sozusagen als offene Beziehung forciert. Das kam eher von meiner Seite, weil ich sozusagen noch eine auslaufende Affäre hatte, die ich nicht aufgeben wollte. Und das auch als Lebenskonzept ganz toll fand. Und so haben wir das auch 4 Jahre lang gelebt mit meiner Ex-Freundin, dass wir gesagt haben, wir haben uns sozusagen als Hauptinhaltspunkt, als Hafen sozusagen. Und von dort aus können wir immer nach links, nach rechts weiter gucken. Und mit anderen Leuten auch was machen. Aber man kommt sozusagen immer wieder nach Hause oder man weiß, wo seine Heimat ist. Und dieses nach außen gucken heißt aber nicht nur, dass das irgendwie nur Affären sind oder nur irgendwelche sexuellen Geschichten. Sondern ich fand es auch okay, dann zu sagen, das kann auch bis zu einer zweiten Liebe führen. Dass dann ein Part auch zwischen zwei Häfen sozusagen pendelt. Was für uns auf Fäten ganz klar war und was wir auch wichtig fanden war, und bei Fäten bezieht sie sich jetzt auf SM-Play-Partys, also auf Partys, wo es zu sexuellen Handlungen kommen kann oder die auch dafür intendiert sind, dass das passieren kann. Was für uns auf Fäten ganz klar war und was wir auch wichtig fanden war, dass wenn wir zusammen weggehen, dann spielen wir zusammen oder wir machen gar nichts. Weil wir einmal sozusagen eine blöde Situation hatten, als ich jemanden zum Spielen gefunden hatte, ein Pärchen. Und meine Ex-Freundin sich außen vor fand, eigentlich nicht mitmachen wollte, sich aber gezwungen fühlte mitzumachen, um nicht alleine rumzustehen oder blöd rumzustehen. Und das ging einfach gnadenlos in die Hose. Zitat Ende. Anna wollte also ihre Affäre nicht aufgrund einer neuen Liebe aufgeben und so hat sie mit ihrer Freundin zusammen ein Beziehungsmodell entworfen, das den individuellen Bedürfnissen entsprach. Das Zitat verdeutlicht gleich einige wichtige Aspekte von Polyamory, jedenfalls wie sie in meiner Forschung zutage treten. Erstens, es gibt immer eine Grundstruktur mit primären und sekundären Beziehungen oder mit mehreren gleichberechtigten Beziehungen. Zweitens, es gibt Regeln, zumeist in der Form von individuellen Absprachen. Und drittens, diese Absprachen sind mehr oder weniger flexibel den Bedürfnissen der Beteiligten angepasst und wie man hier an dem Zitat auch sieht, sind auch oft durch Trial and Error zustande gekommen. Also es wird dann sozusagen erstmal mit irgendwelchen Absprachen begonnen und wenn dann irgendwas schief läuft sozusagen, dann wird diese Krise genutzt, um dann die Absprachen entsprechend anzupassen. In unterschiedlichen Communities oder Gemeinschaften, zum Beispiel der Schwulen, der Bisexuellen oder in der SM-Szene, existieren solche reflektierten und verhandelten Formen von Nichtmonogamie zum Teil seit Jahrzehnten. Zusätzlich hat sich seit den 90er Jahren eine eigenständige Polyamory-Subkultur und Bewegung herausgebildet, die im Gegensatz zu den anderen genannten Gruppen nichtmonogame Beziehungspraxen zum Hauptthema gemacht hat. In Abgrenzung zum Fremdgehen sprechen die Polyamoristen häufig von ethischer oder verhandelter Nichtmonogamie. Damit meinen sie vor allem, dass sie einvernehmlich und offen stattfindet und die Bedingungen anhand einer möglichst ehrlichen Ansage der jeweiligen Bedürfnisse gemeinsam ausgehandelt werden. Es wurde also eine Art ethischer Code entworfen, der Kommunikation, Aushandlung und Einvernehmlichkeit betont. Diese Regeln der Polyamory gelten dabei einerseits als Abgrenzung zum monogamen Mainstream, in dem zum Beispiel statt offen und ehrlich sexuelle Wünsche zu verhandeln heimlich fremdgegangen wird. Andererseits werden die eigenen Konzepte als universell anwendbar betrachtet. Jede Beziehung kann von besserer Kommunikation profitieren. Ausgehend von der heute gängigen Definition von Monogamie bzw. serieller Monogamie als sexuell und emotional exklusiver Paarbindung, fasse ich unter nichtmonogamen Praxen dann all diejenigen Beziehungsformen zusammen, die sich davon irgendwie unterscheiden. Es ist jedoch nicht immer so einfach, die Frage zu beantworten, ob eine Beziehung monogam ist oder nicht. In der queeren SM-Szene beispielsweise hat sich ein differenziertes Verständnis von Bindungsformen herausgebildet. Es wird unterschieden zwischen genitaler Sexualität und zum Teil nicht genitalen SM-Praktiken, sowie zwischen sexueller und emotionaler Monogamie oder Polygamie. So definieren einige meiner Interviewpartnerinnen ihre Beziehung als monogam, obwohl sie außerhalb der Beziehung SM betreiben, weil sie Monogamie mit genitaler Sexualität in Verbindung bringen. Manche definieren Monogamie als für sich selbst als emotionale Exklusivität und so stellen sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung diesen Status nicht in Frage. Manche Menschen verstehen Nichtmonogamie oder Monogamie als Teil ihrer Identität, unabhängig von der aktuellen Lebenssituation. Also man ist sozusagen immer polyamorös vom Selbstverständnis, aber je nach Umstand kann man ja auch zufällig gerade monogam sein, sagen ungewollt oder so. Andere wiederum sind offen dafür, jede Beziehung individuell und nach den Bedürfnissen der Beteiligten zu gestalten und durchleben so monogame und nicht monogame Phasen in ihrem Leben ohne inneren Widerspruch. Also hängt nicht an einer Identität oder an einem Ideal für sie, sondern je nachdem, wer gerade so da ist und was mit dem am besten klappt, wird das dann eben pragmatisch umgesetzt. Die am stärksten verbreitete nicht monogame Beziehungspraxis ist die sogenannte offene Beziehung. Hier wird die Paarstruktur in der Regel beibehalten und die Nichtmonogamie besteht dann aus sexuellen Kontakten mit Dritten, die aber keinen Beziehungsstatus erhalten sollen. Im Konfliktfall hat immer die primäre Beziehung Vorrang, was Entscheidungsprozesse vereinfacht. Aber nicht jeder oder jede sekundäre Partnerin lässt sich von vornherein als zweitrangig für alle Zeit festlegen, zumal die Entwicklung von sekundären Beziehungen sich nicht einfach vorhersagen oder kontrollieren lässt. Manchmal ist eine solche Beschränkung weiterer Beziehungen auf was rein Sexuelles zum Beispiel aber auch gar nicht erwünscht. In diesem Fall können sich auch Mehrfachbeziehungen entwickeln, entweder mit Primär- und Sekundärstatus oder mit mehreren gleichberechtigten Beziehungen nebeneinander, auch Polyamorie genannt. Polyamory nimmt entweder die Form von offenen Netzwerken an oder von geschlossenen Gruppen. Also entweder gibt es so eine Paarbeziehung, dann hat jemand anders noch eine Paarbeziehung mit jemand anders und der vielleicht auch und so weiter. Also dann entstehen so Netzwerke. Oder eben es gibt auch was früher in den 60ern, glaube ich, dann Gruppenehe genannt wurde oder so. Also eine geschlossene Gruppe, wo alle Personen alle oder zum Teil Leute miteinander interagieren, aber es eigentlich keine Kontakte nach außen gibt. Idealerweise besitzen in solchen Konstellationen alle Partnerinnen dann Mitspracherecht bei Absprachen. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Beziehungen alle symmetrisch sind, sondern vielmehr, dass grundsätzlich alle Beteiligten ihre Bedürfnisse in Anführungsstrichen gleichberechtigt miteinander aushandeln und keine Beziehung von vornherein privilegiert ist. Dennoch können die diversen Beziehungen in diesen Beziehungsnetzwerken sehr unterschiedlich gestaltet werden, hinsichtlich der Häufigkeit, Dauer und Art gemeinsamer Aktivitäten. Das ist ja auch gerade einer der Vorteile. Also wenn man jetzt sagt, man muss aber mit jedem einmal in die Woche ins Kino gehen und mit jedem einmal in die Woche einen Kuchen backen, damit es irgendwie symmetrisch ist, das ist meistens ja gerade gar nicht der Sinn sozusagen dieser Netzwerke, sondern mit dem einen geht eben das Kuchenbacken besser, mit der anderen das Kino gehen vielleicht besser. Und also in dem Sinne sind die nicht symmetrisch, aber es wird eben nicht eine Beziehung privilegiert von vornherein im Sinne, dass die anderen immer das Nachsehen haben. Teilweise entwickeln sich über die Jahre hinweg dann offene oder geschlossene nicht-biologische Wahlfamilienstrukturen. So entsteht eine Vielfalt von Alternativen zur seriellen Monogamie und Kernfamilie und nicht alle intimen Beziehungen sind romantischer Natur. Im Folgenden stelle ich unseren Interview folgend einige wesentliche Charakteristiken verhandelter oder ethischer Nicht-Monogamie dar, sowie deren Potenziale und Herausforderungen in einer mononormativen Kultur. Mick, ein schwuler Transmann, wurde von mir im Rahmen meines Forschungsprojekts zu SM gefragt, warum seiner Meinung nach Nichtmonogamie unter SMlerinnen so stark verbreitet ist. Ja, ein Zitat zum Mitlesen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass es ganz stark mit dieser verhandelten Sexualität, also mit dieser Praxis der Konsensualität zu tun hat. Also dadurch, dass über Sexualität gesprochen wird und verhandelt. Da finde ich, ist die SM-Szene der Stino-Hetero-Szene um Längen voraus. Da können die Stinos eine Menge von lernen. Eben weil es eine extreme Form von Sexualität ist, muss verhandelt werden, einfach weil es sonst ein zu großes Sicherheitsrisiko ist. Und diese Verhandlung hat aber ganz viele Chancen. Dass einfach die Partner miteinander gucken, was wollen wir beide miteinander machen, und auch jeder für sich durch die Verhandlung auch viel stärker reflektiert, was will ich überhaupt, und dann auch die Nichtmonogamie oder die Polyamorosität oder wie auch immer man es nennt, verhandelt wird. Und dann auch zum Konsens kommt. Weil die SMer gewöhnt sind, über Sexualität zu verhandeln und dann verhandeln sie eben über den Aspekt ähnlich. Zitat Ende. In einigen Communities, wie beispielsweise der SM-Szene, besitzen alternative Formen von Sexualität und Beziehung bereits eine längere Tradition. Dementsprechend existieren hier Regeln und Verhaltensnormen, die die Aushandlung von Nichtmonogamie erleichtern. Vor allem die Routinen des Aushandelns von Grenzen und Möglichkeiten, die zum Beispiel solchen alternativen sexuellen Praktiken geschuldet sind. Solche Regelungen und Kommunikationsformen dienen dann dazu, die Beziehungen so zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten akzeptable Rahmenbedingungen schaffen, Grenzen und Bedürfnisse der Einzelnen respektieren und Verantwortlichkeiten definieren. Kommunikation, Ehrlichkeit und Transparenz anderer sexueller und emotionaler Kontakte und Beziehungen bedeuten für die meisten Interviewpartnerinnen den Schlüssel zu einer gelingenden Beziehung und ersetzen gewissermaßen die alte Sexualmoral der Treue. Kommunikation und absolute Offenlegung bilden Verhaltensnormen, die es auch um den Preis der Verletzung eigener Gefühle und der Empfindungen von Partnerinnen einzuhalten gilt. Also im Gegensatz zu dem, was sozusagen Gesa gerade herausgearbeitet hat, da wäre in meinem Interview-Sample ganz klar die Position gewesen, das muss alles immer gleich auf den Tisch und von vornherein offen kommuniziert werden, auch wenn man den Partner verletzt. Also das ist eine andere ethische Aushandlung dieser Konflikte. Die Fähigkeit zur Offenheit und zur Wahrnehmung und Artikulation eigener Bedürfnisse ist dabei aber auch ein Ideal. Sie ist nicht selbstverständlich vorhanden, sondern muss vielfach erst erlernt werden und klappt auch nicht immer. Also das, was Gesa jetzt berichtet hat, könnte man da vielleicht auch finden bei Leuten, wo die Regeln dann auch nicht eingehalten werden, immer. Einige Interviewte berichten zum Beispiel, dass auch Polyvereinbarungen gelegentlich eben nicht eingehalten werden und zum Beispiel Verliebtheitsgefühle gegenüber Dritten dem Partner nicht mitgeteilt werden. Dabei ist für viele Polyamoristinnen gerade Klarheit über die eigene Situation von größter Wichtigkeit, also zu wissen, woran man ist. Erlernt werden müssen für erfolgreiche Nichtmonogamie daher sowohl emotionale als auch logistische Kompetenzen, was angesichts des Fehlens von Rollenvorbildern in einer mononormativen Umgebung keine einfache Aufgabe ist. Gegenstand der Kommunikations- und Aushangslösungsprozesse sind zunächst Fragen der wechselseitigen Offenlegung weiterer Beziehungen. Das betrifft für die meisten auch die Frage, welche Sachverhalte dann erzählt werden müssen, auf welchem Detaillierungsniveau über die jeweils anderen Beziehungen berichtet werden sollte, mit welchem Maß an emotionaler Involviertheit dies geschehen kann und zu welchem Zeitpunkt welche Sachverhalte offengelegt werden sollten. Dabei handelt es sich um Balanceakte zwischen dem Ideal der Offenheit und dem Respekt vor den Gefühlen und Verletzlichkeiten der Partnerinnen. In einer Polybeziehung zu leben bedeutet keineswegs, die mononormativ strukturierten Gefühle einfach abstreifen zu können. Vielmehr gilt es, Wege zu finden, um mit Verlustängsten, Konkurrenz- und Neidgefühlen, Eifersucht und Bedrohung des Selbstwertgefühls umzugehen. Manche versuchen beispielsweise, ihre Euphorie aus den Schilderungen der jeweils anderen Beziehungen herauszuhalten. Aber nicht nur die mononormative, emotionale Sozialisation birgt Konfliktpotenziale. Auch die faktische Begrenztheit von manchen Ressourcen, allen voran Zeit, kann zu Konkurrenz um Aufmerksamkeit oder Priorität bei einer Partnerin führen. Eine Strategie des Umgangs mit solchen Konkurrenzsituationen besteht darin, Räume von Teilexklusivitäten zu schaffen. Zum Beispiel ein Bett, das exklusiv nur mit einer Person genutzt wird. Besonders häufiger Gegenstand von Aushandlungsprozessen und Vereinbarungen ist die Schaffung von ungestörten Zeiträumen, die den jeweiligen Partnerinnen exklusiv vorbehalten sind. Also zum Beispiel eine Regel, wenn man mit XY sich trifft, dürfen die anderen nicht anrufen und stören. Das wäre so ein Zeitexklusivraum. Eine Frage der Aushandlung und der Schaffung von Teilexklusivitäten betrifft auch Absprachen darüber, mit wem bzw. welchen Partnerinnen ungeschützter Sex möglich ist und mit wem safer Sex praktiziert wird. Das verweist auch darauf, dass nicht immer alle Beziehungen in einem Polysystem gleichgewichtig nebeneinander bestehen, sondern zum Teil auch durch die Frage dieser Schaffung exklusiver Teilräume hierarchisiert werden. In der Praxis nehmen beispielsweise bereits bestehende Beziehungen häufig Vorrang vor Neuzugängen. Im Laufe der gemeinsamen Polybeziehung und der Intensivierung eines wechselseitigen Vertrauens sowie der Entwicklung einer gegenseitigen Zuneigung aller Beteiligten zueinander können sich diese Exklusivnormen und die Reservierung von Exklusivraum dann aber auch wieder verändern. So berichtet eine Interviewpartnerin von der Freigabe des vorher reservierten Ehebettes für ausgewählte Zweitbeziehungen des Partners. Eifersucht ist kein Thema, das spezifisch für Menschen mit nicht-monogamen Beziehungspraxen reserviert ist. Die weit verbreitete Vorstellung, eine nicht monogame Lebensweise würde Eifersucht verstärken, konnten wir in unseren Untersuchungen nicht bestätigen. Während Eifersucht in unserem mononormativen Kulturkreis in der Regel nicht reflektiert wird, sondern geradezu als anthropologische Konstante behandelt wird, also als unvermeidliche Gefühlsreaktion auf bestimmte Situationen, erfahren nicht monogam lebende Menschen Eifersucht häufig eher als eine Gefühlskodierung, die auch veränderbar ist. Als gesellschaftliches Konstrukt, das in seine Bestandteile wie Neid, Verlust, Ängste, Konkurrenz und Nummer eins sein wollen, sowie mangelndes Selbstwertgefühl zerlegt werden kann und einzeln bearbeitet. Die meisten dieser Ängste stellen generelle Persönlichkeitsstrukturen der Betroffenen dar und werden möglicherweise in einer bestimmten Beziehungssituation deutlicher sichtbar, aber nicht durch diese verursacht. Daher haben viele Polyamoristen die Regel aufgestellt, dass jeder selbst für seine Eifersucht verantwortlich ist. Andere sprechen Eifersucht aus und suchen gemeinsam nach einer Lösung, zum Beispiel einem Ritual der Rückversicherung der Liebe des Partners. In der Regel hat eine Beschäftigung mit den Hintergründen von Eifersucht zwar nicht zur Folge, dass dieses Gefühl komplett verschwindet. Es verliert aber seine Absolutheit, es wird nicht mehr als so bedrohlich empfunden und wird ein Stück weit vorhersagbar und kontrollierbar. Der Umgang mit Eifersucht fällt häufig einfacher, wenn in einer Beziehung bereits eine solide Vertrauensbasis geschaffen wurde. Das Vertrauen in den oder die Partnerin wächst in Polybeziehungen in der Regel, besonders mit der Zeit, wenn die Partnerinnen die Erfahrung machen konnten, dass sexuelle Handlungen und Beziehungen mit Außenstehenden nicht automatisch zum Abbruch der Beziehung führen, sondern in den Worten Annas die Partnerin immer wieder nach Hause kommt. Personen, die nicht monogam leben, sind nach wie vor gesellschaftlich häufig mit Vorurteilen und Negativbewertungen gegenüber ihren Beziehungsformen konfrontiert. Etwa mit dem Vorwurf, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht zu sein oder bindungsunfähig zu sein. Oder wie Gesa auch zeigte, zum Beispiel eine gestörte Geschlechtsidentität zu haben oder dergleichen mehr. Darüber hinaus scheint sich eine gewisse Doppelmoral zu halten, auch schon von Gesa erwähnt, dass nicht monogame Frauen häufig als Schlampen und Flittchen abgewertet werden, während Promiskuität bei Männern eher ihre Männlichkeit bestätigt und man dann ein toller Hengst ist. Einige Interviewpartnerinnen jedoch betrachten ihre Nichtmonogamie als Teil ihrer feministischen Identität, da sie ihre Sexualität selbstkontrolliert ausleben und haben für sich den Begriff Schlampe als positive Selbstbezeichnung wieder angeeignet und umgedeutet. Das Negativ-Image von Nichtmonogamie und eigene schlechte Erfahrungen mit klassischem Fremdgehen belasten auch manche Polyamoristen. Und selbst wenn sie für sich eine gut funktionierende nicht-monogame Praxis G und erfunden haben, kann es zu Missverständnissen und Konflikten mit potenziellen Partnerinnen kommen, die einer mononormativen Perspektive verhaftet sind und zum Beispiel selbstverständliche und unausgesprochene Erwartungen an eine Beziehung herantragen. So einem Clash der Kulturen versuchen Polyamoristen durch konsequentes Offenlegen ihrer Beziehungsideale gleich am Anfang einer neuen Beziehung vorzubeugen. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht immer erfolgreich, da mit Polyamory nicht Vertraute häufig dann doch annehmen, dass das Objekt der Begierde oder Verliebtheit sich letztlich auf eine monogame Beziehung einlassen wird, was wiederum die Wirkungsmacht der romantischen Norm verdeutlicht. Also häufig haben die berichtet, dass es sozusagen nicht ernst genommen wird, nach dem Motto, naja, die ist nur beziehungsgestört und ich kann die therapieren und dann kommt doch der Umzugswagen. So. Manche Polyamoristen setzen diesen romantischen Skripten eine Entmythologisierung entgegen. Sie vergleichen zum Beispiel Liebesbeziehungen mit Freundschaften, um sie zu entprivilegieren. Eine Interviewpartnerin berichtet von Versuchen, nicht exklusive Liebeserklärungen zu finden. Also statt, du bist die beste Butch auf der Welt, zu ihrer Partnerin zu sagen, du bist eine ganz schön tolle Butch, ich glaube, ich möchte dich noch eine Weile behalten. Ein solches Ablehnen von romantischen Skripts, von einer lebenslangen Beziehungsperspektive, kann man als Versuch der Subversion solcher mononormativen Strukturen deuten. So berichtet Mick davon, wie er Treue für sich neu definiert hat, nicht als sexuelle Exklusivität, sondern als Verbindlichkeit und Loyalität gegenüber seinen Partnern. Ein anderer Interviewpartner spricht nicht mehr von Fremd, sondern von Bekanntgehen, da er und seine Befreundin nur bekanntermaßen und mit dem Partner bekannten Personen sexuelle Beziehungen pflegen. Manche Polyamoristen setzen der Logik der Mononormativität eine Polyphilosophie der Reichhaltigkeit, der Vielfalt und des Überflusses entgegen, wenn sie zum Beispiel Liebe als unbegrenzte emotionale Ressource betrachten. Das wäre sozusagen die Antwort auf diese Mangelthesen, die Gesa vorgestellt hat. Stattdessen also ein Überfluss an jedenfalls bestimmten Ressourcen zu postulieren. Wie ich schon gesagt habe, bei Zeit ist das so eine Sache. Also das ist etwas, was viele dann doch irgendwann als Problem erfahren. Andere sehen auch einen antikapitalistischen Aspekt darin, das Prinzip der Exklusivität und das damit verbundene Besitzdenken zu hinterfragen und durch kollektivere Formen des Miteinanders in Polyfamilien oder Netzwerken zu ersetzen. Schließlich jedoch gibt es auch Menschen, die gegen die herrschende Mononorm von Kindheit an immun gewesen sind, wie die queere Petra es hier von sich berichtet. Nochmal zum Mitlesen, ein Zitat. Ich würde nie sagen, hey, du darfst das und das und das nur mit mir oder so. Das fällt mir im Traum nicht ein und ist mir nie eingefallen. Und manchmal habe ich mich da wirklich gefühlt wie so ein Alien, dem man das echt tausendmal nochmal erklären soll, warum das so sein muss. Habe ich als Kind schon nicht verstanden, warum jemand sagt, du bist meine beste Freundin und du kannst nicht noch eine beste Freundin haben. Ich habe immer gesagt, das ist meine beste Freundin und dann diese Freundin. Also es waren alles beste Freundinnen oder bester Freund. Ich konnte nie so diese Hierarchie haben, mit dem einen ging das gut und mit dem anderen ging das gut. Und warum sollte das nicht nebeneinander stehen? Zitat Ende. Zwar vermögen meine Interviews nicht zu erklären, warum gesellschaftliche Normen den einen prägen und die anderen nicht. Ich finde es aber interessant und ermutigend, dass diese Normen menschliches Verhalten zwar beeinflussen, aber nicht determinieren, sondern der Raum für Vielfalt an Beziehungsformen prinzipiell offen steht. Das Ideal der romantischen Liebe und die Exklusivität der Paarbeziehung erfahren eine offensichtliche Verschiebung. Die Vorstellung von der einzigen dauerhaften Liebe wurde in den letzten Jahrzehnten abgelöst von der Wiederholbarkeit des Liebens in der seriellen Monogamie. Auch das Paar stellt sich als erweiterbar heraus. Als Erbe der monogamen Tradition erweisen sich allerdings Gefühlsprägungen, die Verletzungspotenzial in sich tragen, und diese Gefühle müssen bearbeitet werden. Gleichwohl bewerten die Interviewpartnerinnen ihre Polybeziehung als ausgesprochen positiv. Neben der Romantik treten verstärkt die Lustbetonung und eine Erweiterung emotionalen Erlebens hervor. Unsere Studien haben ergeben, dass neben dem Zuwachs an Intensität und Lust auch Gewinne für weitere Beziehungen bzw. Primärbeziehungen entstehen. Routine und Langeweile würden vermieden, eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die jeweiligen Partnerinnen stelle sich ein, die Erfahrungen in den jeweiligen Sekundärbeziehungen bereichern auch die anderen Primärbeziehungen und umgekehrt. Viele Polyamoristinnen empfinden in ihren Beziehungen erweiterte Autonomiespielräume. Sie haben eigenständige Lebenspraxen entwickelt, ohne sich auf die traditionellen Vorgaben zu verlassen. Sie leben nicht notwendig in Paarkonstellationen und wissen zwischen den verschiedenen Qualitäten von Beziehungen zu unterscheiden. Sexualität ist nicht automatisch mit romantischer Liebe gekoppelt, sondern kann, wie eine Interviewpartnerin es formuliert, Ausdruck etwas ganz Verschiedenem sein, von Zuneigung, Vertrauen, Erotik oder Liebe. Dimensionen, die jeweils für sich oder in Kombination mit unterschiedlichen Personen gelebt werden können. Polybeziehungen können auch als Form von Widerstand gedeutet werden, denn sie stellen eine Absage an das herrschende Beziehungsmodell dar. In den Polybeziehungen formieren sich neue Muster des Gemeinschaftlichen, wie zum Beispiel in den sogenannten geschlossenen Gruppen oder auch in diesen Wahlverwandtschaften und den Netzwerken. Damit unterbrechen und durchkreuzen Polylebensformen mononormative, heteronormative, sexistische und andere Machtstrukturen und Herrschaftslogiken. Vielen Dank fürs Zuhören und damit eröffnen wir dann den Raum für Fragen und Diskussionen.